Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, zum besseren Verständnis der Vorgeschichte lese ich uns noch einmal die Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Saloniki aus Apostelgeschichte 17, bevor wir dann zum Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher kommen. Lukas schreibt also: Paulus und Silas reisten über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonik. In dieser Stadt gab es eine Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus zunächst dorthin und sprach an drei Sabbaten zu den Leuten. Er las ihnen aus den Heiligen Schriften vor und zeigte ihnen, dass der versprochene Retter leiden und sterben und danach von den Toten auferstehen müsste. Und dieser versprochene Retter, so betonte er, ist der Jesus, von dem ich euch berichtet habe. Einige Juden ließen sich überzeugen und unterstützten Paulus und Silas. Dazu kamen noch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. Dies weckte Neid und Eifersucht bei den Juden. Mit Hilfe gewalttätiger Männer, die sie von der Straße holten, zettelten sie einen Tumult an und brachten die ganze Stadt in Aufruhr. Dann zogen sie vor das Haus des Jason, in dem Paulus und Silas wohnten, drangen dort ein und wollten die beiden vor die aufgebrachte Menge zerren. Die Apostel waren aber nicht im Haus und deshalb schleppte man Jason und einige andere Christen vor die führenden Männer der Stadt. Diese Kerle, die das ganze Land aufwiegeln, schrien sie, sind jetzt auch hierher gekommen und haben sich bei Jason einquartiert. Sie verstoßen gegen die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Die Volksmenge und die führenden Männer waren außer sich. Erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution bezahlt hatten, ließ man sie wieder frei. Noch in derselben Nacht sorgte die Gemeinde in Thessalonik dafür, dass Paulus und Silas nach Beröa abreisen konnten. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Das also zur Vorgeschichte. Und heute beschäftigen wir uns mit Worten aus dem Thessalonicher Brief, den Paulus dann später geschrieben hat in seiner Gefangenschaft in Rom. Ich lese dazu die Verse 1 und 2 aus 1. Thessalonicher 2. Denn ihr selbst wisst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Ihr Lieben, wenn man sich das so überlegt, wie diese Gemeinde in Thessalonik begonnen hat, mit den paar Männchen, mit den paar Leuten, die sich Jesus Christus zugewandt haben. Und dann noch unter diesen Umständen, kaum gepredigt, kaum die rettende Botschaft von Jesus Christus erläutert bekommen, kaum angelaufen, schon kommt Gegenwind auf. Und zwar so frontal und in der Weise, dass Gottes Boten, Paulus und Silas, bei Nacht und Nebel noch die Stadt verlassen, weil sie ihnen an den Kragen wollen. Die jungen, unerfahrenen Christen von jetzt auf gleich ganz auf sich gestellt. Wenn man das alles bedenkt, dann würde man unter diesen widrigen Umständen die Mission heutzutage für bedauerlich und unglücklich erklären. Dumm gelaufen, hätte man sich anders überlegen müssen, war leider nicht absehbar. Plan B hat auch nicht funktioniert. Die Strategie ist halt nicht überall anzuwenden. Tut uns leid, das kommt nicht wieder vor, das war nicht abzusehen. Wir werden uns zunächst zurückziehen und den Fall analysieren, um Konsequenzen zu ziehen und neue Vorgehensweisen vorzuschlagen. In unserer westlich geprägten Welt heute, wo nur der Erfolg zählt, wo nicht nur der Gewinn, sondern die Gewinnmaximierung ganz oben stehen, wo Misserfolge nicht tragbar sind und zum Rücktritt zwingen, wo solche Pleiten das gesamte Konzept in Frage stellen, da sind solche Pannen und solche Mitarbeiter untragbar geworden. Doch für Paulus und Silas zählt etwas ganz anderes. Sie sind nicht auf Erfolgsgeschichten getrimmt, sondern auf die Ausbreitung des Evangeliums, der rettenden Botschaft von Jesus Christus. Sie schauen nicht auf messbare Zahlen in ihrer Gründungsarbeit, sondern wollen den Segen Gottes ausbreiten. Sie glänzen nicht mit Massen von Bekehrten, sondern sie setzen auf den Einzelnen, weil Gott auch jeden Einzelnen ansieht. Der Apostel kann im Rückblick dankbar feststellen, wie in Vers 1 gelesen: Ihr wisst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Doppelpunkt. Es war nicht vergeblich. Was in der Verantwortung und in Stellvertretung für Jesus getan wird, ist nie und nimmer vergeblich. Was aus Liebe zu Jesus getan wird, darum wird er sich weiter kümmern. Alles, was ich für Gott tue, das ist nie zum Scheitern verurteilt. Deine Gaben für Jesus eingesetzt werden zum Instrument des Heiligen Geistes. Und der weiß, was er tut. Und er kann viel mehr, als wir auch nur erahnen können. Und oft wirkt er im Verborgenen. Das sieht man sowieso nicht. Darum, was auch immer du tust in der Gemeinde, tu es für Jesus. Dein Tun, und sei es noch so klein und unscheinbar, wird von ihm gebraucht, sein Reich hier in Hohenhorst und Umgebung zu bauen. Es ist nie zu wenig. Das hat mich an die Worte erinnert, die Jesus zu Nikodemus gesprochen hat. Im Johannesevangelium Kapitel 3 finden wir diese Passage. Jesus sagte: Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das entspannt. Bei allem Wunsch und Willen, anderen das Evangelium lieb zu machen. Gottes Geist spricht diesen und jenen an, aber immer einzeln und immer individuell. Da gibt es keine Schemen. Da gibt es keine Vorgehensweisen, die sich immer gleichen. Gottes Geist wirkt auf seine Weise und immer individuell. So handelt er. So hatte er übrigens auch in Philippi gehandelt. Da kamen sie ja her, Paulus und Silas. Es wird dort von der Lydia berichtet. So schreibt es Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, und hält fest: Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Was wird hier von ihr gesagt, beziehungsweise von Jesus? Der tat der Herr das Herz auf. Das ist Wirken des Heiligen Geistes pur. Und was wird von dem Kerkermeister in Philippi berichtet? Er fragte nach dem Erdbeben Paulus und Silas: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und was war die Antwort von Paulus und Silas? Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig oder gerettet werden. Gott findet seine Wege zu den Menschen auf so unterschiedliche Weise, wie es unterschiedliche Menschen gibt. Ein Glück. Erste Wirkung des Evangeliums in Saloniki. Paulus hält fest, es war nicht vergeblich. Kommen wir noch zu einem zweiten Gedankengang. Ich lese uns den nächsten Abschnitt von Vers 3 bis 8. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, um uns das Evangelium anzuvertrauen. Darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der die Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten. Weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch liebgewonnen. Der Apostel Paulus schreibt hier ziemlich offen und persönlich. Er zeigt seine Motivation, legt seine Motive offen. Ich zitiere dazu Friedhard Gutsche, den ehemaligen Direktor des theologisch-pädagogischen Seminars Malche in Minden. Er schreibt: Das Missionsteam des Paulus muss sich abgrenzen von den Wanderpredigern verschiedenster religiöser oder weltanschaulicher Couleur, die sich nur einschleichen und ihr eigenes Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Paulus muss deshalb noch einmal deutlich Ursprung, Ziel und Arbeitsweise seiner Verkündigung herausstellen. Seine Arbeit war nicht geprägt von Arglist, von Gefallsucht, von Unlauterkeit oder materiellen Absichten. Sein Ziel war, Gott zu gefallen und nicht die Anerkennung und Bewunderung von Menschen zu gewinnen. Die Dankbarkeit für Gottes Ehrenerklärung, ihn mit der Verkündigung zu betrauen, befreite ihn vom Schielen nach menschlichem Beifall. Sein Auftreten war nicht amtsmäßig bevormundend, sondern wie das einer liebevollen, fürsorgenden Mutter und wie das Verantwortungsbewusstsein eines rechten Vaters, mutmachend, tröstend, aber auch beschwörend. Zitat Ende. Wer seine Motivation für sein christliches Reden und Handeln von Gott und seinem Auftrag ableitet, der ist ein freier Bote seines Herrn und nicht abhängig von Erfolg, Gewinn und Applaus von Menschen. Das mag zwar angenehm sein, begründet aber nicht den Dienst und schon gar nicht die Stimmung seines Dieners bzw. seiner Dienerin. Dazu braucht man allerdings auch Mut oder Demut. Der Auftraggeber Jesus ist immer größer als der Auftrag selbst. Kommen wir abschließend noch zu einem dritten Punkt. Ich lese dazu Vers 13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Friedhard Gutsche bezeichnet diesen Vorgang in Thessalonich als Hörwunder. Im Menschenwort von Paulus gesprochen in der damaligen Stadt Thessalonich, haben seine Zuhörer Gottes Wort gehört. Gutsche schreibt dazu, es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass menschliche Worte, die auf den gekreuzigten Jesus als Retter hinweisen, solche Wirkung haben. Hier wecken sie freudiges Vertrauen, doch andernorts provozieren sie massiven Widerstand und werden als religiöses Geschwätz abgetan. Zitat Ende. Das gepredigte Gotteswort entwickelt für sich solch eine Dynamik, solch eine Kraft, dass Menschen es ernst nehmen und glauben. So hatte Paulus doch eingangs in seinem Brief geschrieben, dass er Gott dankt für ihr Werk im Glauben. So ist das mit dem Wort Gottes. Es entwickelt seine eigene Kraft. Es muss nur gesprochen werden. Und dann ist Gottes Geist am Werk. So vertrauen wir darauf, dass bei der Freizeit der Jugendlichen in Italien gerade vorbei, bei ihren biblischen Einheiten im von Menschen, sprich von den Mitarbeitern gesprochenen Wort, Gottes Wort hörbar war. Und so hoffen und erbitten wir es für die Kinderfreizeit in großen Kneten in diesen Tagen, dass sie gesegnet werden und die Stimme des guten Hirten Jesus in dem gesprochenen Wort der Betreuer erkennen und ihm vertrauen können. Und nichts anderes erwarten wir, dass es in diesem Gottesdienst geschieht. Wo Gottes Wort gepredigt wird, da geschieht es. Es weckt mich auf, es rüttelt mich vielleicht wach, es fordert mich heraus, Es weckt Glauben in mir, es bringt mich auch in Bewegung. Das hatte Paulus auch eingangs erwähnt, als er von ihrer Arbeit in der Liebe gesprochen hatte. Ich lese uns noch einmal diesen Vers. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Liebe, Hoffnung. Möge Gott uns das auch heute schenken, dass wir im gesprochenen Wort sein Wort wahrnehmen, ihn erkennen, glauben und morgen im Alltag umsetzen. Und damit wird diese Welt verändert, unsere Welt, weil er Gott selbst durch sein Wort und durch uns wirkt. Ich fasse zusammen. Was in der Verantwortung und in Stellvertretung für Jesus getan wird, ist nie umsonst, ist nie vergeblich. Was aus Liebe zu Jesus getan wird, darum wird er sich weiter kümmern. Alles, was ich für Gott tue, ist nie zum Scheitern verurteilt. Wer seine Motivation für sein christliches Reden und Handeln von Gott und seinem Auftrag ableitet, der ist ein freier Bote seines Herrn und nicht abhängig von Erfolg, Gewinn und Applaus von Menschen. Und wo Gottes Wort gepredigt wird, da geschieht es. Es weckt mich auf, es rüttelt mich vielleicht wach, es fordert mich heraus, es weckt Glauben in mir. Es bringt mich in Bewegung. Gottes Geist, seine Kraft wirkt all das. Ein Glück kann ich da nur sagen. Gottes Kraft wird es wirken und wird es richten. Und dieser Kraft Gottes ist viel zuzutrauen. Amen.